I hope this email finds you well. Der wahrscheinlich schmerzhafteste E-Mail-Opener in der Sales-Geschichte und mittlerweile und zum Glück ein Running Gag. Und damit herzlich willkommen bei Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast. Wie immer mit Björn Andres und moi, Aline Arnold. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, ohne den Björn und ich uns wahrscheinlich nicht kennengelernt hätten und Ungefiltert definitiv nicht ungefiltert heißen würde. Hallo, Rufen Kramer.
Hi.
Rufen, erzähl uns doch in drei Sätzen, wer du bist, was du machst und wieso Sales?
Ich bin der Rufen, bin jetzt seit 2 Jahren bei Coupa und leite da das EMEA SDA-Team. Und warum Sales? Ich habe schon ein paar Mal drüber geschrieben und ich merke gerade schon, das wird mehr als 3 Sätze, sagen wir 3,5 und ein eingeschobener Nebensatz, weil man mit in Sales einfach alles machen kann. Es gibt keine Voraussetzungen, die du brauchst, um in den Sales reinzukommen. Und von da an ist Sky is the limit, mehr als in jedem anderen Beruf. Und man kann immer weiter, immer höher. Und gerade im Sales habe ich das Gefühl, alles, was du reinsteckst, kommt auch wieder zurück. Und es gibt kein Limit. Es gibt kein Ende. Für die meisten.
Ja, das finde ich eine gute Erklärung. In der heutigen Folge soll es um das Thema Performance gehen. Oben kannst du uns und unsere Zuhörer vielleicht mal kurz abholen und verraten, wieso dir dieses Thema am Herzen liegt.
Oh, ich meine, das geht, glaube ich, auch schon mit der ersten Frage so sehr aneinander, ne? Also Sales kann viel Spaß machen, wenn die Performance stimmt. Und im Grunde ist ja die Performance, dass die diesen Sales-Job so geil machen. Wenn die Performance stimmt, dann kann man ein sehr schönes Leben führen im Sales, kann finanziell sich gut aufstellen, hat nicht zu viel Stress. Aber es ist natürlich ein ständiger Druck, diese Performance aufrechtzuerhalten. Ne? Sowohl für die Low-Performer als oder die Low-Performer, die unbedingt performen wollen. Aber auch für die High-Performer, und darüber sprechen wir ja heute, na, die schon am Performen sind, ist der Druck auch genauso groß, dass man diese Performance auch halten muss und dass die Voraussetzungen, da alle denken, ja, du hast einen guten Monat gehabt, dann kannst du das ja nochmal machen. Und es ist vielleicht mit mehr Druck verbunden, als viele so am Anfang denken.
Oh,
Okay,
definitiv.
ja, voll. Was glaubst du, ist die beste Voraussetzung vom Normalperformer, Low-Performer zum High-Performer zu werden, um mal so die Kurve zum Einstieg zu kriegen?
Ich glaube, es gibt viele Attribute, die da drauf einspielen. Und ich wechsle das, glaube ich, auch immer wieder, weil ich nie sage, das ist das Wichtigste. Aber eins der wichtigsten Sachen, das kommt mir immer sofort auf, ist Selbstreflexion. Also, wenn du keine gute, gesunde Selbstreflexion hast und vielleicht sogar auch einfach so eine Reflexion auf die Situation, dass du genau evaluieren kannst, okay, habe ich das jetzt verbockt? War das meine Schuld? Und wie kann ich es besser machen? Oder, hey, hatte ich da einen Einfluss drauf? War das meine Schuld? Nee, dass dann auch einen Haken dran machst und sagst, guck mal hier, das ist, ne, wie wir es so gerne machen, war die Schuld vom Product oder Marketing? Ich ziehe mich hier raus. Und das sind so Leute, die können halt ein bisschen gesünder da den Tag überstehen und machen sich da nicht am Abend irgendwann noch Vorwürfe mit, ah, ist ja meine Schuld, das läuft nicht so gut, liegt an mir. Und dann endet der nächste oder startet der nächste Tag halt auch nicht gerade geil.
Okay, spannend. Ah, schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen. So, jetzt spielen wir das Game mal ein bisschen weiter. Jetzt bist du dabei und fängst an mit Sales und bist da drin. Ja, und dann kommen so Menschen wie wir zwei, die irgendwie Führungskraft zum Beispiel sind. Und ein Thema, Performance, ist ja mein Lieblingsthema, das Thema KPIs. Erzähl mal, warum du der Meinung bist, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, warum das zusammenhängt. Warum ist Performance und KPIs einfach was untrennbar miteinander verknüpft ist?
Ich glaube, vielleicht ist es auch da ganz wichtig, erstmal festzustellen, was sind überhaupt KPIs? Weil irgendwie gefühlt in jeder Runde wirft einer rein, ja, was sind denn deine KPIs? Und manche fangen an zu erzählen, ja, ich muss so und so viel Calls machen, andere reden von deren Quota, andere reden von deren, wie viel bringen die der Firma ein, was ist der ACV? Und ich zum Beispiel halte gar nicht mal so viel von so einer richtigen Call- oder E-Mail-KPI. Das setzt Leute meistens unter Druck, führt die auf ganz falsche Wege und dann sagen, ja, ich schreibe jetzt noch 20 schnelle E-Mails, statt einmal eine gute und geile Research zu machen. Trotz dessen, du musst es ja irgendwie messen. Und wenn du dich nicht messen kannst, wenn du dich nicht vergleichen kannst, und nicht nur mit anderen, auch mit dir selber, wenn du jetzt nicht messen kannst, hey, war ich besser gegenüber dem Vormonat und dem Vorvormonat, habe ich eine bessere E-Mail-Conversion hinbekommen? Kriege ich jetzt mehr Pitches pro Call hin? Habe ich eine bessere Erreichbarkeit? Wie willst du dich verbessern? Na, also ich glaube, in jedem Sport gibt es nichts, wo nicht 25 Tausend Sachen irgendwie gemessen werden. Wie schnell ist der Fußballer gelaufen? Wie viele Schüsse? Wie schnell fährt der Formel-1-Fahrer in der Kurve, bei dem Anpressdruck, bei der Windgeschwindigkeit, bei Regen? ohne Referenzwerte, ohne Vergleichswerte wirst du dich selber ja nie hinterfragen können, wie kann ich es besser machen, zumindest nicht messen können.
Cool. Jetzt ist ja eines unserer Mottos zwischen Abfuck und Erfolg. Wir reden gerade die ganze Zeit über Erfolg als Performer, als Top-Performer. Jetzt gibt's ja das durchaus auch die Thematik, dass es mal Menschen gibt, die ja schlechte Monate haben. Du hast vorher auch selber Sales gemacht, ne? Wie war's bei dir?
Gab's auch. Zum Glück nicht ganz so viele, aber es gab die schlechten Monate. Und ich glaube, wichtig ist auch da wieder, du hast ja die KPIs gerade angesprochen und am Ende kannst du es dir sogar ganz einfach angucken, hast du was anderes gemacht als im Vormonat? Und wenn du genauso viel Calls gemacht hast, wenn du dein Skript nicht geändert hast, wenn sich die Kunden nicht geändert haben, ja, Herrgott, dann ist vielleicht wirklich einfach nur Sommerzeit und vielleicht sind die Ansprechpartner wirklich gerade einfach alle on PTO, sind nicht mehr da, sind nicht erreichbar. Was du ja dann auch sehen würdest, du würdest dieselben Calls sehen, aber du siehst, dass die Pitch Rate runtergegangen ist. Und musst du dir jetzt Vorwürfe machen, ja, vielleicht kurz 5 Minuten und dann überlegst du, gut, wie löst du das Ding jetzt, ne? Gehst du auf E-Mails, versuchst du die im Urlaub auf dem Handy anzurufen und nervst sie da am Strand? Oder ziehst du einfach durch und haust im nächsten Monat dann das Doppelte rein? Aber man muss es gesund reflektieren. Ne? Einfach nur zu sagen, ist jetzt nichts und sich da selber Vorwürfe zu machen und nichts zu ändern, kann ganz schnell so in diese negative Spirale führen, ne? Wo man dann einfach nur noch schlecht gelaunt anfängt, schlecht gelaunt startet oder endet. Der nächste Tag fängt wieder so an und bei mir war es zum Glück mein Lead. Na, der mich da direkt rausgeholt hat und der gesagt hat, ich soll jetzt aufhören, so eine Scheiße zu denken. Wir sind ja jetzt zum Glück bei ungefiltert, also müssen wir es jetzt nicht rauscutten.
Wird's auch nicht.
Ja.
Okay, wie gehst denn du mit Leuten um in deinem Team jetzt, die Ähnliches erleben?
Ziemlich genauso, wie mein Lied das mit mir gemacht hat. Also klar, ich hinterfrage schon, gut, was glaubst du, woran liegt's, na, hast du was verändert? Und wir sind fully remote, das heißt, ich kriege auch nicht immer mit, wenn die was ändern im Skript oder wenn auf einmal irgendwas anders ist oder sowas. Und wenn ich das merke, die haben nichts verändert und die verhalten sich jetzt auch gleich wie vorher. Wir haben ja einmal in der Woche unsere Rehearsals, unsere Coachings. Wenn ich jetzt sehe, die sind immer noch gleich, die sind auch gleich glücklich, gleich happy, die geben den gleichen Effort, dann gucken wir uns das einfach wirklich ganz gesund an. Und das Schöne ist, man ist jetzt ein paar Jahre im Sales, man kann ja auch ein bisschen vorausplanen. Man weiß schon, das sind Monate, die werden härter und da wird die Pitch Rate runtergehen. Da wird die Closing Rate runtergehen, da kommen viele E-Mail-Responses, da wird gar keine E-Mail mehr zugestellt und dann antizipieren wir das meistens. Dann machen wir den Kram vorher und haben schon, genau wie wir es jetzt gerade machen, na, wir haben im Mai richtig viel Gas gegeben, wir geben jetzt noch im Juni, solange es geht, Gas. Wir wissen aber auch genau, Juli und August wird die Performance-Kurve ein bisschen runtergehen, weil unsere Ansprechpartner nochmal um PTO.
Die Lieblingsausrede aller Vertriebler, das berühmt-berüchtigte Sommerloch.
Ja, ich sag, als Ausrede lasse ich es nicht gelten. Und dann will ich halt eine andere Lösung. Also, du kannst mir sagen, es ist ein Sommerloch und das ist auch ein Grund, warum hier irgendwas passiert. Ist aber kein Grund, warum du nicht vorher 5 Leute mehr rangezogen hast oder vorher das und das gemacht hast. Oder du in der Zeit nicht irgendwelche anderen Sachen planst und dein Salesforce nicht updatest oder dat und dat machst. Also, Sommerloch ist, ich nehme es als Erklärung schon irgendwie an, aber es gibt bei mir kein, hey, so Sommerloch, mache ich jetzt auch mal nur halblang und lebe mich in den Garten und schreibe ein paar E-Mails, dann mach mal halt andere Sachen. Du hörst ja jetzt nicht auf, deinen Job nachzugehen.
Ruben, weil du vorhin auch gesagt hast, es geht viel um Selbstreflektierung und vielleicht auch mal zu sich einzugestehen, habe ich Schuld dran oder vielleicht auch habe ich nicht Schuld dran. Ist ja ein recht schmaler Grat eigentlich. Und wenn wir jetzt gerade auch über Sommerloch sprechen, ne, das soll ein bisschen als Begründung oder Ausrede nehmen. Wie gehst du damit um? Oder falls du überhaupt die Erfahrung gemacht hast, ich meine, vielleicht hast du auch einfach, ich sehe mal so viel auf LinkedIn, du hast ein Top-Team. Also würde ich fast behaupten, dass die das nicht machen. Aber hast du die Erfahrung gemacht, wenn du welche hast, die halt gerne zwar sich, oder sagen wir mal behaupten, sich zu reflektieren und dann aber halt sehr viel immer das auf andere schieben. Wie holt man diese Leute oder wie bringt man denen bei, zu sagen, hey, es ist aber nicht immer alles die andere Schuld, sondern es ist vielleicht auch deine Schuld. Weil es gibt ja auch Leute durchaus, die nicht da fähig sind oder das nicht so gut können, sich selbst zu reflektieren und doch eher auf andere schieben. Was nicht heißt, dass sie es nicht lernen können. Aber wie ist da deine Erfahrung? Wie holst du solche Leute zurück?
Kommt ein bisschen drauf an. Also ich finde es jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach, da eine generelle Aussage zu treffen. Weil es gibt manche, wie wir es gerade schon gesagt haben, die sind schon sehr hart an sich am Zweifeln. Aber wenn ich jetzt noch einen draufhaue, dann verliert man die vielleicht komplett. Wenn du jetzt aber einen anderen hast, der da mit stolzer Brust rumrennt und sagt, ja, ich bin hier der King mit 70% und hey, ist ja Sommer, also ich bin mega cool. Bis jetzt gab es nicht eine Firma, wo ich war oder ein Team, wo nicht trotzdem irgendeiner gerade einen besseren Monat hat. Und das ist zwar immer ein bisschen gemeiner, wenn mir jetzt vier Leute sagen, hey, es ist Sommerloch und ich kriege hier nichts hin. Und ich sehe jemand anders, der in demselben oder sehr ähnlichen Markt bei 150% liegt, dann könnte meine Frage an die Leute sein, okay, aber warum ist der Max denn bei 150%? Was macht der anders? Ja, der hat ja auch einen anderen Kundenstamm. Ja, was hat der denn genau anders als Kundenstamm? Und irgendwann merken die Leute so in 5 Minuten später, ja, eigentlich liegt es daran, dass er mehr angerufen hat oder dass er sich besser vorbereitet hat, dass der schon im März seine Sommerpipeline aufgebaut hat und schon da mehr akquiriert hat. Das löst jetzt nicht die Situation für in diesem Monat, aber für den nächsten Sommer ist es hoffentlich ein Learning. Und dann muss man es als Lead auch wieder mit aufnehmen, direkt wieder anbringen und sagen, hey, guck mal, na, im März schon, hey, wie sieht es eigentlich mit dem Sommer aus? Und ich glaube, ich merke es gerade selber so beim Sprechen, ich glaube, das Ganze hat sehr viel so mit Forecasting und Vorarbeit zu tun, dass man als Lead seine Leute darauf aufmerksam macht, dass die Zeiten kommen werden und die nicht einfach ins offene Messer rennen lässt. Mhm. Weil dann ist es oft zu spät. Und auch was so die Frage ist, wie kannst du das retten? Wie gehst du damit um? Oft muss man, und das musste ich als Lead auch akzeptieren, das Kind ist in den Brunnen gefallen und das kommt auch jetzt in diesem Sommer nicht mehr raus. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst aber dafür sorgen, dass es nie wieder in diesen Brunnen reinfällt. Oder zumindest erstmal nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die muss man dann, mittleres Management, wir sind eh alle schuld, wieder an seine Vorgesetzten auch kommunizieren, weil die auch die Erwartung haben, hey, löst das jetzt. Aber ich kann auch nicht zaubern. Ich kann Mitte des Sommers, wenn jemand mit null Pipe und Vorbereitung dasteht, es auch wirklich nicht mehr retten. Ich kann verhindern, dass es nochmal passiert, aber ich kriege in 2 Wochen auch nicht das hin, was man sonst nur in den besten Monaten hinbekommen würde.
Mal eine Frage dahingehend, wenn du hast ja gesagt, KPIs und sowas, nicht unbedingt der KPIs willen, das muss schon irgendwo Hand und Fuß haben, aber gerade um sowas vielleicht vorzubeugen, inwiefern aus dem Management, aus der Sicht, trackst du sowas eventuell schon vorher? Weil man kann ja rein theoretisch, könnte man ja schon vorher kalkulieren, so Januar, Februar, wie ist so die Outbound-Rate oder wie sind die Aktivitäten, und wenn man schon sieht, die sind irgendwie low, dann wird das Sommerloch kommen und dann kann man auch sagen, das ist schuld, aber ja, wenn man Januar, Februar die Zahlen sich anguckt, dann kann man schon eins und eins zusammenzählen. Ist es was du dir anguckst und dann auch aktiv schon auf die Leute zugehst?
Ist auch bei uns so von unserer Zielgebung ganz praktisch. Ne? Wir werden halt gemessen an akzeptierten Opportunities. Das heißt, das Meeting muss erst stattfinden. Der AE muss sagen, ja, gefällt mir, haut hin. Und dann zählt es als ob für mein Team. Und das ist recht einfach, wenn ich am Anfang des Monats einfach reingehe und erstmal gucke, okay, wie viele Ops hast du schon gesetzt für deine AEs? Und wenn jetzt einer 5 Ops setzt, das ist auch unser Target, könnte schwierig werden, weil das alle 5 Ops durchgehen, muss nicht sein. Da muss nur einer verschieben, einer krank werden, einer ausfallen oder der AE ausfallen und schon wird die Op nicht mehr stattfinden. Das heißt, ich möchte schon gerne so am Monatsanfang sehen, dass jemand 7 bis 8 Ops gesetzt hat. Und wenn jetzt aber einer sagt, das ist eher so, wo man meistens schon am Monatsanfang 4 oder 5 sind gesetzt, das heißt, und die wissen das auch selber, ich muss noch 2 oder 3 machen, und dann ist direkt die nächste Frage, okay, welche 2, 3 Ops hast du denn vor? Und wir sind schon in einem Business, wo man ein bisschen tiefer qualifiziert. Also wir rufen jetzt nicht einfach 500 Leute in Deutschland an und hoffen, irgendjemand zu finden. Das heißt, die Leute sind meistens schon in Gesprächen dran und die warten, dass der eine mit Feedback zurückkommt oder der andere sein NDA zurückschickt. Und wenn mir jetzt jemand sagt, okay, guck mal, der CFO, der hat schon gesagt, der will sich das anhören, aber der ist jetzt gerade noch da auf dem whatever Business Meeting. Nächste Woche melden wir uns für einen Termin. Bei denen warte ich noch auf ein NDA und da warten wir noch auf das und das und dann setzen. Und dann kann ich mir irgendwann zurecht malen, okay, gut, der hat 5 gesetzt, 3 kommen noch rein, lass mal 2, 3 ausbrechen und der hat sein Ziel aber drin. Und du merkst aber auch, und da sind wir so ein bisschen beim Fingerspitzengefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Björn, aber ich merk's schon, wenn mir jemand sagt, er hat 5 Termine gesetzt, ich kann schon spüren, ob die wirklich auch kommen werden oder ob der sich gerade selber um Kopf und Kragen redet, wie diese 5 Termine da zustande sind. Bloß, ich guck's natürlich an, aber das passiert eher so im Background. Was ist da gesetzt? Ist das ein von dem, was ich von außen sehen kann, bringt das was oder wird es nichts bringen? Aber, again, das ist einfach die Leute darauf zu challengen. Und die merken es selber, die kommen vorbereitet an. Und das macht es einem dann auch ziemlich einfach, da abzuwägen, wird das was oder wird das nichts?
Ja, kann ich voll und ganz unterstützen, ja, total.
Vielleicht dann mal an euch beide, ausnahmsweise die Frage, gibt es dann so einen Indikator, wo ihr sagt, wenn ich das höre, weiß ich schon, das kommt auf jeden Fall nicht rein. Also ich glaube, für alle Zuhörer ganz interessant, dann können sie mich was anderes erzählen.
Wenn mir jemand sagt, wenn du mir jetzt sagst, ey, Also ich gucke jetzt gerade, ob ich hier eine Marke habe. Apple. Ey, ich habe nächste Woche einen Termin mit Apple. Der CFO hat mir auch schon auf die E-Mail geantwortet. Wir fragen uns jetzt nur noch, ob der Head-Off damit reinkommt. Aber der Termin steht. Das hört sich für mich an, ja, könnte wirklich was werden. Wenn du mir jetzt aber sagst, oh, ich hoffe, Apple kommt, der CFO sollte gleich noch eine E-Mail schreiben und vielleicht nimmt der, und dann weiß ich, wenn ich da auch hätte, könnte, würde, sollte, und da kommt ganz, ganz viel zusammen, dann hätte ich schon, das ist nicht, oder wenn ich dann auch hin und wieder über Slack schreibe, hey, wie sieht's aus, ne, und ich sehe schon, fängt an zu tippen, tippt nicht mehr, tippt wieder, und nach 30 Minuten kommt dann eine würde Sache raus, dann weiß ich, ja, der hat gerade selbst die Pipe zusammengesucht und weiß nicht, wie es aussieht. Wenn ich dann, ja, noch frage, oh, wie sieht's aus, über Slack, und nach 2 Minuten kriege ich zack, 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 und das kommt, hier ist die E-Mail, dann weiß ich schon, das sieht mir so gut.
Ja, also die Weichmacher sind bei uns, also sind für mich auch immer der größte Indikator, muss man ganz klar sagen, ne? Wenn, sobald du irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und Annahmen dabei hast, das ist für mich immer das, wo ich denke, so, jetzt wird's haarig. Was mir aber aufgefallen ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Rufen, ich habe oftmals dann das Gefühl gehabt, okay, wenn das dabei rauskommt, ist im Vorwege schon was komplett schiefgelaufen. Sei es in KPI, sei es in Kommunikation, sei es in Zielbesprechung, egal was es eigentlich ist. Und das ist eigentlich für mich immer die beste Möglichkeit, mir selber kurz an die Nase zu packen. Wir haben eben schon über Selbstreflexion zu sprechen und mich als Führungskraft natürlich zu hinterfragen, sag mal, warum macht mein Mitarbeiter das eigentlich? Das ist so der erste Punkt, die Frage, die ich mir stelle. Und die zweite Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, okay, dann muss man einfach ganz ehrlich sagen, um dieses schöne Wort von eben zu benutzen, war meine Kommunikation offensichtlich auch ziemlich scheiße, dass das überhaupt so weit kommt. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo wir als Führungskräfte einfach auch uns immer wieder selbst, in diesem Fall auch wir, uns reflektieren müssen und fragen müssen, ey, warum treibe ich Mitarbeitende in dieses Beispiel? Ich will euch ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, da hatte jemand, wir hatten Call Time als KPI. So. Und dann haben wir dann irgendwann rausgefunden, hat ein Kollege jeden Tag 2 Stunden mit der Zeitansage in Spanien telefoniert, um seine Call, ist wirklich passiert, um seine Call Time reinzubekommen. Und dann sitzt du da doch und denkst dir hinterher, okay, fuck, dieses KPI ist ja komplett unsinnig. Aber da jetzt, und jetzt kommt, finde ich, die Krux und die Herausforderung, die wir dann haben. Okay, wir wissen drum, okay, KPI ist Mist. Jetzt gibt's ja KPIs, für die bist nicht du oder ich verantwortlich, für die ist auch vielleicht nicht der Mitarbeitende verantwortlich, sondern für die ist jemand anders weiter oben verantwortlich. Und ich glaube, und da bin ich sehr gespannt drauf, was du sagst. Was machst denn du, wenn du über solche KPIs stolperst?
Ja, das ist mein echtes Struggle irgendwie. Also erstmal, ja, was du mit deinem Mitarbeiter gesagt hast. Ich kenne es genauso, der Ärzte-Mittwoch. Also wenn du Calls schieben, weil du einfach nur Amount of Calls brauchst, ruf alle Ärzte an. So ab Mittwochnachmittag oder Mittwoch, ne, hier 12 Uhr oder so, sind die ja vorbei. Du kriegst einen Tag nach der anderen. Und du kannst das nach oben schrauben.
Ich sehe schon, bei allen Zuhörern gehen auf einmal die Call-Rates am Donnerstag irgendwo da oben.
Ja, in Deutschland haben wir auf einmal verpasste Anrufe und wissen auch nicht,
genau, ja, wenn irgendeiner fragt, warum, ja, der Rufen und der Björn haben uns geile Tipps gegeben, das hat funktioniert.
Ja, aber da muss ich wirklich wieder sagen, also ich meine, das ist jetzt noch ein ziemlich einfaches Beispiel, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm, wenn ein Mitarbeiter da irgendwie so einen richtig geschickten Weg braucht. Aber irgendwie muss ja auch klug, ne? Und wenn da einer so seine, da das rausfindet, so und so, kann ich das faken. Ja, das ist erstmal ungeil, aber dann weiß ich schon mal, okay, der hat immerhin schon mal die Synapsen, um da ein paar logische Dinge zusammenzuschustern. Und dann muss das noch mal richtig nutzen, ne? Also so. Aber jetzt deine Frage, Björn, und das hatte ich tatsächlich auch hier bei Cooper ein paar Diskussionen drum, weil unser Team durchweg in fast allen Bereichen die niedrigsten KPIs von allen haben. Wir machen weniger Calls als fast alle anderen, wir machen weniger E-Mails, wir machen weniger dieses und jenes, performen aber so ziemlich als Top-Team. Und ich glaube, das fängt schon mal mit einer Sache an, weil ich tracke es, ich rede auch mit den Leuten dazu. Aber für mich geht die Performance vor KPIs. So, und das heißt, wenn du deine Performance drin hast, und wir reden auch nicht von 100%, ne? Wir reden wirklich 150%, 180%, dann gucke ich nicht drauf, wie viele Calls hast du dafür gebraucht, wie hast du das gemacht. Ich gucke vielleicht mal so auf Referenz da rein und will mich mir ein Bild davon machen, aber ich gucke nicht rein und meckere dann jemand an, der bei 180% liegt, hey, warum hast du denn heute nur 5 Calls gemacht? Das führt aber auch dazu, dass wir vielleicht eins von wenigen Teams sind, die einfach wirklich komplett 100% ehrlich tracken, weil wir keine nicht fürchten müssen, dass es irgendwie Ärger gibt, wenn wir es nicht richtig tracken. Und das ist dann schon wieder eins zu meiner Argumente irgendwie, wenn ich da angefragt werde, warum sind die so low? Ja, vielleicht, weil die 8 Calls, die du da siehst, auch wirklich 8 echte Calls sind. Kein Fail-Call, kein gar nichts, du kannst es dir angucken, es ist ein 100%iger valider Call. Und dann ist oft, und ich glaube, das wisst ihr ja auch, ich bin ja auch gern so ein bisschen Schlag zurück und so ein bisschen aggressiver dann direkt so, okay, aber warum sollte es denn andersrum besser sein? Na, laut der Statistik, die ich sehe, bringen mehr Calls ja weniger Ergebnisse. Wollt ihr das von mir oder darf ich meinen Weg weitergehen, wie ich es möchte? So nach 2 Jahren, es hat sich gelegt, ich darf machen, was ich möchte und mein Team kann machen, was sie möchten. Aber es ist auch eine Sache und die muss ich direkt mit dazugeben, bevor jetzt ein paar da draußen zu ihren Chefs rennen und sagen, wir machen das so. Wir sind im Vorlauf gegangen. Wir haben gezeigt, wie es geht und immer wieder, Monat für Monat, bis wir uns dieses Vertrauen erarbeitet haben. Und ist auch, das klang jetzt gerade so ein bisschen fies, aber es ist wirklich ein Vertrauen jetzt, was da ist, dass die uns schon abkaufen, dass wir wissen, wann müssen wir viele Calls machen, wann machen wir die auch? Und wann machen wir lieber wieder gezielte Calls und richtige Calls an die richtigen Personen, statt einfach wieder blind irgendjemand anzurufen, ohne Recherche vorher, ohne zu wissen, was macht er überhaupt, was ist sein Produkt, was ist seine Position. Weil du kannst 10 Calls machen ohne Recherche und du wirst alle 10 wahrscheinlich komplett verlieren, weil du gar nicht weißt, wo bin ich. Oder du machst 3 Calls und weißt alles über dein Gegenüber oder so viel wie möglich. Du hast das recherchiert und du kommst direkt ins Gespräch rein. Aber es ist aber nicht einfach. Und ich verstehe ja auch, umso höher du gehst, umso weniger interessiert es halt, was ist im Daily Life los, oder die wollen halt Zahlen sehen. Aber meine Argumentation ist dann schlussendlich immer, möchtest du Ergebnisse sehen oder möchtest du meine KPIs sehen? Und irgendwann sagen auch alle, nee, ist schon gut so, mach weiter so, mach nur auf.
Okay, ist echt echte Komfortzone, aber auch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber du hast schon recht, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist auch was man so schön mit als einen der wichtigsten Punkte, glaube ich, schon mal mitnehmen kann, ist tatsächlich in Vorleistung gehen und zu zeigen, dass es funktioniert, weil dann hast du hinten raus diese Diskussion nicht mehr. Ist für mich einer der wichtigsten Hinweise schon mal. Nehme ich schon mal so mit auf und kann ich euch, die ihr zuhört, schon mal als, wenn ihr euch fragt, was nehme ich mit von diesem Podcast, das ist für mich Punkt 1, weil der sorgt dafür, dass es hinten raus einfacher wird. Sehr cool.
Das geht übrigens, wenn ich das hinzufügen kann, für alles. Also es geht nicht nur um Calls, es geht um, das ist doof oder lass das lieber so machen und so. Wenn du nicht in Vorleistung gegangen bist und gezeigt hast, dass es besser geht und das auch neben der Arbeitszeit oder über dein Ziel hinaus, dass was möglich ist, dann erwarte nicht, dass sich da jetzt jemand auf einmal umdreht und sagt, oh ja, hast du recht, lass das machen. Und du willst einen neuen Markt aufmachen, keine Ahnung, die Schweiz. Ja, dann zeig mir mal, dass du 10 Kunden einfach mal so gewonnen hast. Und dann glaube ich dir auch, die Schweiz kann man einfach nur so aus Rätselraten oder Bauchgefühl zu sagen, ah, das ist besser so. Das finde ich schwierig und das machen wir fast immer. Wir gehen in Vorleistung, wir zeigen ganz ungefragt, hey, das hat geklappt, können wir weitermachen? Und dann kommt doch relativ schnell an, ja, klar, warum nicht?
Okay, cool.
Aber ja, ich muss auch cool. muss man auch hier Individual Contributor-Sicht mit einschieben, also an alle AE und SDA-Kollegen da draußen. Man muss natürlich dafür auch so tolle Manager haben, wie ihr es offensichtlich seid. Meine Erfahrung mit den KPIs ist, du kannst eine gute Performance haben, aber deine KPIs stimmen nicht. Du musst deine 40 Calls am Tag machen, deine 100 E-Mails schicken. Hast du nicht gemacht, wirst mit irgendwas verglichen. Und dann kommen wir zum Ärztemittwoch. Irgendjemand anderes haut da laufend irgendwelche Calls rein, hat dieselbe Performance, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Und dann wird halt gesagt, ja, aber du musst mindestens auch das erreichen an KPIs. Und dann ist deine Performance auf einmal nicht wichtig, also oder so zweitrangig, wo man sich so denkt, hä? Und dann stehst du aber da als Individual Contributor, wenn dein Manager derjenige ist oder diejenige ist, die dich so behandelt und nicht reflektiert ist und auch nicht irgendwo in Vorleistung gehen möchte oder auch das Medium Tracking, ja, ich meine, wer Salesloft nutzt oder Outreach, kann sich jeder so eine 0815-Rechnung aufstellen, aber selbst das ist für manche Manager schon zu hoch. Da wird einfach nur auf die stupiden Zahlen geguckt und dann stehst du da. True Story, ich habe so erlebt und was machst du denn? Du fängst an mitzubescheißen, ganz klar, weil du einfach denkst, ey, Performance wird jetzt auch nicht besser dadurch, aber meine KPIs stimmen und ich habe meine Ruhe. Ist das jetzt irgendwie hilfreich für den Seelenfrieden? Ja, für die Entwicklung und Performance per se absolut nicht. Aber manche wollen das so. Und das ist halt, das System ist dann schon ein bisschen vorgearbeitet in die Richtung. Und da braucht man wirklich Manager, wie ihr es seid und wie ich zum Glück dann auch noch andere treffen durfte, die dann schon auch so arbeiten und sagen, hey, da machst du eben nur 20 Calls, aber dafür sind das irgendwie auch, da sind auch 15 Meetings bei rausgekommen. Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, so gut war ich jetzt auch nicht, aber ein paar Meetings rausgesprungen und bei 40 gefakten, ja, was soll schon bei gefakten Calls bei rauskommen, ne?
Nix, ja. Das ist was wichtig. Und guck mal, die Sache ist, meistens ist es irgendwie so ein Vertrauensverlust vom Manager, der irgendwann mal irgendwo passiert ist. Aber ich finde, und das kreide ich auch sehr vielen Managern an, auch immer wieder, wenn ich mit denen rede und die sagen, oh, KPI ist das alles und trackst du dies, trackst du das, trackst du jenes. Ja, habe ich alles irgendwo da und ich kenne auch immer irgendwo, wo die Zahlen wo was stehen, aber ich nutze das nie so als Waffe gegen die Leute. Und auch da sind wir wieder so, wie willst du als Manager vorgehen, wenn du jetzt nur deine 40 Calls machst, so, und die Performance stimmt nicht so, wie sie sein sollte. Klar, könnte ich jetzt zu dir hingehen, wir machen Salesforce auf, ne, klatsche links, klatsche rechts, mach jetzt 80 Calls. Oder ich finde raus, warum sind es nur 40 Calls? Was fällt mich denn ab, davon mehr zu machen? Vielleicht, ich rede ja gerade, macht mehr Research, vielleicht machen manche Leute auch zu viel Research. Gerade ganz am Anfang, wenn es wirklich nur geht, eine Verbindung aufzubauen, dann musst du den CV komplett von deinem Gegenüber durchlesen oder die ganze Firmenhistorie aufwendig kennen. Was gibt's noch? Warum machst du 40 Calls? Ist es vielleicht ein Time-Management-Thing? Rufst du zu falschen Zeiten an oder was ist los? Hast du zu viele Meetings? Übrigens auch ein Ding, so nur nebenbei, gerade am Anfang sehe ich, Leute akzeptieren jedes Meeting, was denen irgendjemand einstellt. Die sind auf irgendwelchen Marketing-Calls dabei, irgendwelchen Operational-Meetings dabei und dann kannst du auch keine 40 Calls oder mehr als 40 Calls machen, wenn 4 Stunden davon irgendwelche, ja, ich muss immer aufpassen, ich will keine Kollegen hier mit reinziehen, aber irgendwelche nicht so produktiven Meetings für deinen Sales-Alltag dabei sind. So, und fang doch erstmal an, das rauszufinden. Warum macht dein Teammitglied XY, statt direkt drauf loszugehen und dann mit einem Baseballschläger da einzuprügeln, macht mehr? Ist aber das Schwierige, aber.
Total. Es ist aber, steht aber und fällt ja auch tatsächlich zum Großteil mit Company Culture, ne? Also es ist für mich eigentlich eins der Lieblingsthemen. Ich habe es halt damals dann auch live erlebt und es sind halt irgendwann natürlich kommt es raus, der Kollege ist gekündigt worden und dann sitzt du da und denkst dir, okay, alles klar, das ist jetzt rausgekommen. Aber hat das irgendeinen Impact gehabt auf die handelnde oder entscheidenden Personen, diese Thematik zu überdenken? Nö, gar nicht. Wo ich mir gedacht habe, so, okay, alles klar, du kannst natürlich, kannst du den Kollegen rauswerfen, der es gemacht hat. Und das ist aber immer die schlechteste Variante. So, erst recht, wenn es jemand ist, der lange dabei war zum Beispiel. All diese Dinge. Und stattdessen muss ich mich doch als Firma fragen, warum lasse ich das überhaupt zu? Warum lasse ich es zu, dass es so weit kommt? Und auch als Führungskraft, was ist da passiert? Warum kommt das? Und das ist halt für mich der wichtige Punkt, das ist halt Company Culture. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich spreche mit relativ vielen wirklich, ja, genauso wie bei dir. Und ich finde immer, du merkst bei ganz vielen noch, da ist noch eine Denke drin, die für mich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form up to date ist, gar nicht. Und die auch niemandem gerecht wird, außer irgendwie deinem eigenen, keine Ahnung, Shareholder Value oder was weiß ich nicht immer was. Aber selbst das funktioniert ja meistens als Outcome daraus nicht, weil es einfach, das eine zieht ja das andere nach sich. Also jemand, der 2 Stunden mit der Zeitansage telefoniert, macht in den 2 Stunden keinen Umsatz.
Ja.
Dann hat er, gruselig.
Also, ich glaube, das ist auch von ganz vielen Leuten noch drin von früher. Du hast ja selber gesagt, du hast die gelben Seiten dadurch telefoniert. Und ja, vor x Jahren war es auch so. Mehr Anrufe, mehr Umsatz. So, aber das heute mit Research und dass du dich heute vom Wettbewerb auch viel mehr abheben musst. Ne? Und dadurch auch wirklich genau das Konzept von deinem Gegenüber verstehen musst. Was macht der? Wie kann ich mich positionieren? Was machen wir besser als der Mitbewerber, den er wahrscheinlich schon im Einsatz hat oder mit dem er gerade auch im Gespräch ist? Die Dinge haben sich halt verändert. Und wenn du da nicht offen bist als Manager, dann sieht zwar on paper immer schön aus, du hast dein Team unter Kontrolle, die machen ja alle die KPIs, aber de facto passiert's nicht oder es könnte wesentlich effizienter laufen.
Mhm. Wenn ich auf die Zeit gucke, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ruven, du hast darüber gesprochen, wie man Performance aufrechterhält am Anfang und wie man es auch langfristig machen kann. Magst du vielleicht mal zusammenfassen für die Zuhörer, wie man das hinkriegen kann, wenn man das überhaupt so kurz machen kann? Wenn nicht, müssen sich hinterher alle bei dir melden, aber damit wir noch was Schönes für die Folge haben.
Ja, also ich glaube auch da, und das trifft jetzt vielleicht eher auf den Manager zu, aber auch, dass ihr die Top-Performer, die ihr gerade seid, gefühlt ist der Druck, wenn du ein Top-Performer bist, so Top 1, 2, 3, viel oder fast noch höher, als wenn du irgendwie im Mittelfeld rumschwimmst, weil alle gucken dich an, alle denken auch, du machst das ja eh. Ja, Sommer kommt, aber du schaffst das ja sowieso. Ah, du hast nur zwei Inbound Leads, ja, kriegst ja sowieso noch hin. Und man darf nie vergessen, die Top-Performer sind genau dieselben Leute, per se, sind genau dieselben Menschen wie alle anderen im Team auch. Und wenn man das immer so raushängen lässt, ach, mit dir brauche ich ja kein Coaching, ach ja, du kannst das. Die Leute haben selber Druck und die sollten per se erstmal genauso gefordert und gefördert werden wie alle anderen im Team auch. Was aber auch ganz klar ist, Top-Performer sind in der Regelfall ja Leute, die sind jetzt schon ein bisschen länger dabei, die kennen die Tasks, die kennen das Produkt, die haben sich auch einen Kundenstamm aufgebaut, dass man die halt nicht verlangweilen lässt, ne? Dass die irgendwann mal auch ein paar neue Verantwortungen bekommen, neue Aufgaben, neue Tasks. Und das muss nicht so dieses ganz klassische, oh, du bist jetzt der Onboarding-Buddy und ich bin im Urlaub, du machst meine Teamvertretung sein. Es kann einfach sein, hey, pass auf, der Monat sieht gut aus, hast deine Pipeline schon aufgebaut, hast du eine Idee, sag mal was Verrücktes, was du machen möchtest. Und dann die einfach so immer kreativ irgendwie fördern, ne? Und nicht einfach das als Grundverständnis herausnehmen, dass das jetzt die Top-Performer sind. Und das geht jetzt an die Top-Performer selber hier da draußen. Ne? Ihr könnt das ja auch selber machen. Ne? Geht zu eurem Chef, sagt, hey, ihr möchtet ein neues Projekt starten, ihr möchtet XY starten. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr langweilt euch, aber ihr habt Kapazitäten für mehr in diesem Monat. Was könnt ihr machen? Was könnt ihr übernehmen? Weil es passiert da auch nicht immer, dass der Manager auf euch zukommt oder das so sieht. Und es hilft mir auch in meinem Team, dass wir haben ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis, die auch zu mir zukommen und sagen, mir ist langweilig, kann ich was Neues machen oder kann ich das tun? Ne? Hast du eine Idee, wie wir XY machen können? Und dann haben die auch wieder riesig Spaß daran, kicken Projekte los, lernen neue Sachen. Wenn die jetzt irgendwas Kleines machen, haben die halt quasi eine kleine Project-Manager-Rolle und lernen auf einmal. Ich ziehe die mit bei mir in Interviews rein, ne, wenn wir mit neuen Kandidaten sprechen. Hauptsache, die kommen raus aus diesem Alltagstrott, wenn die nach ein, zwei Jahren immer noch genau dasselbe machen.
Grandiose Zusammenfassung. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Wir haben eine Schlussfrage, die wir unvorbereitet jedem Gast stellen. Deshalb hast du jetzt gerade noch mal eine Sekunde, so lange, bis ich sie dir gestellt habe, dich darauf vorzubereiten. Sie ist auch gar nicht schlimm. Wir würden gerne von dir wissen, was war dein Sales-Fail der letzten Zeit? Nach all den positiven Geschichten, du bist ja zum Glück, ich muss ehrlich gestehen, ich ziehe da übrigens auch die Not vor, um das nochmal zu sagen. Ich finde das geil, wenn jemand so offensiv rausgeht und sagen kann, ey Leute, so wirst du Top-Performer, so bleibst du's. Das musst du dafür tun, das musst du als Manager tun, alles grandios. Ich glaube aber, dass der überwiegende Teil unserer Zuhörer tatsächlich, ich glaube, du wirst es selber mitbekommen haben, oftmals struggled. Ihr habt es bei euch wahrscheinlich in der Company auch selber. Deshalb, was war dein Sales-Fail der letzten Zeit?
Fällt mir jetzt schwer, das so auf die letzte Zeit zu sagen, weil es gab auch viele. Ich würde aber jetzt nicht sagen, das war eine der krassesten Sachen, waren so Kleinigkeiten eingeschätzt. Aber einer der krassesten war es, wo ich damals geswitcht bin von Trivago zum Masterplan. Das heißt, von Travel Tag, von einem ziemlich harten Umfeld, viele Anrufe, Gespräche am Telefon und auch direkt den Contract sign, 20 Minuten. Also so wie man sich vorstellt, Vodafone, Kundenrückgewinnung waren die Gespräche mäßig. Und bin zum Masterplan gewechselt, wo es dann auf einmal richtig viel mit Discovery losging und gegenüber verstehen und dann nochmal mit Demo irgendwann. Und ich habe einfach geglaubt, ich halte an dem fest, was ich machen kann. Ich war nicht bereit dazu, mich zu ändern oder zu akzeptieren, dass der Vertrieb auch anders gehen kann. Und dann so das Ego stand im Weg, hey, ich habe es so gut vorher gemacht, das klappt jetzt hier auch. Oh, Plot Twist, es hat nicht geklappt, nicht den Ansatz, es ist voll gegen die Wand gefahren. Es hat super lange gebraucht und für mich viel zu lange, bis ich verstanden habe, dass es noch ganz andere Sales-Welten da draußen gibt. Und das ist witzigerweise nicht so krass, aber auch wieder passiert, als ich von Masterplan zu Cooper gewechselt bin, weil wir jetzt hier alles nochmal intensiver machen, nochmal mehr Discovery. Viel größere Firmen, die auf einmal fast 1 Milliarde Umsatz machen. Ja, und auf einmal ist es halt so, dass du wirklich 8 Meetings brauchst, bis eine Demo mal stattfindet. Weil ich auch gesagt habe, was für ein Quatsch, die muss doch viel schneller stattfinden. Bum, 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 kurze Sales-Zyklen. Nee, aber wir brauchen mal einen Pre-Sale, also einen Sales Engineer dabei, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, wir brauchen einen Business Case. Und das ist so für mich so vielleicht übergreifend über die letzten 5, 6 Jahre, so dieses Learning. Man muss einfach schnell verstehen, Dinge laufen anders. Und nur weil du deine Bubble kennst und auch vielleicht gut in deiner Bubble warst und in deiner Welt lebst, heißt nicht, dass es da draußen noch mal eine komplett andere Bubble gibt. Und again, ich habe einfach wieder zu lange festgehalten und wollte das weiterführen, was ich vorher gemacht habe, statt mich einfach so zu Tabula Rasa zu resetten. Und das Neue zu akzeptieren. Ist der Björn am Freezen?
Nee, ist er nicht. Da bin er wieder. Okay. Ihr wart am Freezen. Ich glaube, wir waren alle kurz am Freezen. Das ist schön, das schneiden wir gleich raus. Ist gut, oder wir lassen es drin, je nachdem. Genau, richtig, gucken wir mal. Genau, richtig. Alles klar. Schönes Fazit auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Leute, ich kann euch nur mitgeben, wenn ihr noch nicht mit Rufen bei LinkedIn vernetzt seid, macht das mal. Er freut sich auf jede Menge. Wirklich, wirklich gute Sachen. Ich kann euch auch sagen, er versorgt euch mit gutem Content. Ist wirklich immer schön lesenswert. Ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken. Es ist eine für mich historische Folge, es ist die allererste. Mir bleibt auch nochmal nur Danke dafür zu sagen, dass du uns damals auf dem Artist Circus genau dahin gestoßen hast, wo wir jetzt sind. Vielen Dank, Aline, für die erste Folge. Vielen Dank, Rufen. Wir alle sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt und außerdem auf LinkedIn, Insta und TikTok. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Allen Sellern eine erfolgreiche Woche und wir hören uns am nächsten Freitag. Und einen ganz wichtigen Punkt, denkt immer dran, authentisch bleiben. In diesem Sinne, tschüss.
Danke für die Einladung. Danke alle. Bis dann. Ciao.